Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich eine sehr spannende Interviewpartnerin. Und zwar ist sie Dozentin, sie ist Doktorin und Krankenpflegerin und es ist Anna-Maria Dipplinger. Wir hören heute eine Expertin zum Thema Gendermedizin. Anne-Marie, was ist Gendermedizin eigentlich genau?
Ja, das hört sich recht kompliziert an, aber Gender ist ein Begriff, den wir in der deutschen Sprache so nicht haben und wurde aus dem Englischen übernommen und meint das soziale Geschlecht mit, also nicht nur männlich-weiblich, die Rollen, die dahinter stecken, sondern auch das soziale Geschlecht, wie Mann und Frau sich verhalten, wie diese in der Gesellschaft agieren, gesehen werden, mit allen Vor- und Nachteilen. Gendermedizin meint also die medizinische Betreuung an sich, aber auch das soziale Umfeld und vor allem, was das soziale Umfeld und die Einflussfaktoren auch direkten Einfluss haben auf die Gesundheit. Sprich, wenn ich viel Geld verdiene, kann ich mir auch viel Leistungen aus dem Gesundheitswesen erkaufen, wenn man so möchte.
Eben die Zusatzleistungen, ne?
Genau. Genau. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich natürlich eine Einschränkung und nehmen wir nur das Beispiel Zahnersatz. Dann jemand, der sich ein schönes Gebiss leisten kann, hat natürlich eine bessere Mundgesundheit als jemand, der mit dem auskommen muss, was er gerade vorfindet.
Und tatsächlich prägen die Zähne, also auch die Zahnstellung, zunehmend mehr die, ich möchte es aus dem soziologischen Begriff Klassenzugehörigkeit erwähnen, also sozusagen Oberschichtkinder kriegen die Zähne reguliert und allein anhand der Zähne gehört man dazu oder wird eben ausgegrenzt.
So ist es.
Anne-Marie, du bist aber noch viel mehr als nur in Anführungsstrichen Forscherin, sondern erzähl bitte, was du genau als Geschäftsführerin machst.
Also ich bin jetzt gerade so mit Ende 2024 in die Rolle der Geschäftsführerin der Langzeitpflege- und Betreuungszentren gerufen worden und ich darf da knapp 450 Bewohner und Bewohnerinnen versorgen oder die Geschäfte für sie zu führen. Es sind vor allem psychisch beeinträchtigte Menschen, also Menschen, die eigentlich keine Stimme in unserer Gesellschaft haben. Und das ist etwas, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil gerade diese Gruppe von Menschen wir ja oft gar nicht am Schirm haben. Das sind vier große Häuser mit Nebenstellen, Außenstellen und knapp 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den Unternehmen arbeiten, die sich einerseits um das Wohl kümmern, an Pflege durchführen, aber auch andererseits schauen, dass diese Häuser versorgt sind, sei es jetzt von Haushaltshilfe, von technischen Diensten, Reinigungsdiensten hin. Also sind drei große Schlösser und wenn man den Begriff Schloss hört, würde man sagen, sehr romantisch, alles wunderbar und schön.
Aber war sicher nicht einfach in der Pflege.
Nein, gar nicht, gar nicht und schon gar nicht in der Erhaltung. Und das ist ja sehr große Herausforderung, aber es macht mir total Freude und vor allem, man kann was verändern und was bewegen.
Anne-Marie Dipplinger, Forscherin und Praktikerin, wenn ich das so zusammenfassen darf. Was ist eigentlich für dich aus der Gendermedizin so, ich möchte sagen, der erste Meilenstein gewesen?
Also ich habe ja während meinem Soziologiestudium das erste Mal Kontakt gehabt mit Gender und habe geglaubt, naja, Gender, das ist sowas Modernes, das ist ja eigentlich gar nichts für die Praxis, sondern nur für die Forschung. Und da sind dann auch Begriffe gefallen, wie die Frauen arbeiten aus Liebe und unentgeltliche Hausarbeit. Und ich habe aber dann schnell erkannt, dass das ganz, ganz wichtig ist, sich dem Thema soziologisch zu widmen und habe aber durch meine vorherige Ausbildung in der Pflege schnell gemerkt, es wird kein Gender-Aspekt in der Medizin beachtet. Und zur selben Zeit in etwa sind die Forschungen in Amerika sehr rasch vorangegangen. Marianne Legato war da, oder ist da eine große Vorreiterin. Und ich habe gemerkt, das Feld ist neu, ist komplett neu. Da kann man forscherisch ganz neue Wege begehen und nicht so das hunderttausendste Thema zur Diplomarbeit machen, sondern da kann man wirklich was Neues bewegen. Und ich habe dann zwischen 2003 und 2005 eine große Studie gemacht zum Thema Frauengesundheit. Da war ich Feuer und Flamme. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wirklich ein Thema, das für jede Frau, für jeden Mann auch gilt. Weil man glaubt immer nur Frauengesundheit, aber wenn ich Frauengesundheit messe, dann habe ich als Pendant den Mann. Also ist beide drinnen. Und das hat mich dann sehr motiviert, hier weiterzumachen, weil wenn ich aufs Land schaue und wie Frauen am Land leben oder auch Männer am Land leben, dann ist es doch sehr einfach, oft sehr prekär. Und wenn die nicht wissen, was die Unterschiede sind, die glauben doch dem Arzt, der Ärztin, wenn sie ein Medikament verschreiben, dass es dann wirken wird. Und das ist etwas, das hat mich sehr begeistert, weil nehmen Sie einen Beipacktext von einem herkömmlichen Medikament, dann sind die Nebenwirkungen nicht auf Frauen ausgelegt. Und wenn ich das weiß, kann ich ganz anders agieren.
So wie ja auch viele Frauen ihre Nebenwirkungen im Beipackzettel gar nicht finden. Und dann
Ja.
heißt es oft, das bilden sie sich ein, das habe ich ja noch nie gehört. Und damit wird auch diese Nebenwirkung eigentlich lächerlich gemacht und was sehr häufig einfach auch ist, für Frauen nicht so ernst genommen werden. Was
Genau.
waren denn die ersten gendermedizinischen Themen, die eigentlich
Ja.
aufgekommen sind?
Also es war schon der große Bereich der Kardiologie, auch des Stoffwechsels waren die großen Themen, Medikamentenstudien, wo einfach Kritikerinnen einfach angemerkt haben, es geht so nicht, ich kann nicht den 75-Kilo-Mann als Norm nehmen und die Frau dann einfach da irgendwie anpassen, das geht nicht. Aber ich selber habe gemerkt, dass die gesamte medizinische Literatur, und das ist eigentlich fatal, sei es jetzt Anatomiebücher, Physiologie, und bei der Anatomie würde man ja wirklich glauben, dass die Frauen noch dabei sein sollten, Physiologie und Pathologie, das ist alles auf den Mann ausgelegt. Frauen kommen nur dann vor, wenn es ums Kinderkriegen geht oder um hormonspezifische Erkrankungen. Aber sonst schauen Sie sich die anatomischen Abbildungen an, das sind immer die Skelettmännchen und kaum, dass da Frauen auftauchen. Wie soll es dann ein Mediziner, eine Medizinerin besser wissen, wenn die Lehre so ist? Gell?
Ja, genau. Das ist die große Forderung. Ich muss immer lachen. Sozusagen die Frage nach wie viele Geschlechter. Die Medizin hat ganz, ganz lang nur ein Geschlecht gekannt und nur ein Geschlecht behandelt, außer es war eben in diesem Bikini-Zonenbereich, also Gynäkologie und Brüste. Aber tatsächlich wurden nicht mal die zwei Geschlechter zur Kenntnis genommen, ganz zu schweigen von vielleicht auch noch mehreren wie Intersexualität.
Ja, wenn ich zum Beispiel alleine den Magen, die Verdauung hernehme, was da für Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen, alleine das müsste doch im Pathologiebuch und in der Physiologie zwei Rubriken bedingen. Aber es steht bis heute nicht drinnen.
Was ist da zum Beispiel ein Unterschied?
Das Magenvolumen ist zwischen Mann und Frau unterschiedlich, dann auch der Verweildauer vom Speisebrei ist bei Frauen länger, dann die Zusammensetzung aufgrund der Hormone ist unterschiedlich, Frauen haben häufiger Reizdarmerkrankungen, Magengeschwüre, also da gibt es alles Mögliche und dann später in der Leber sind die Enzyme unterschiedlich, also da gibt schon vieles, was die Frau ausmacht und wo der Unterschied, der große Unterschied nämlich ist zum Mann.
Und dabei sprechen wir jetzt eigentlich nur von sozusagen Biologie. Da sprechen wir ja noch gar nicht von wirklich Gender im Sinne von Gender ist das, was wir zwischen den Ohren haben, nämlich unser Gehirn und unsere Rolle, weil
Genau.
das hat ja noch mal andere Konsequenzen, ne?
Genau so ist es. Ich sage immer, Frauen werden Männer nicht verstehen und umgekehrt, Männer werden Frauen nicht verstehen, weil wir einfach anders sozialisiert sind, auch anders denken, anders wahrnehmen. Bei der Symptomwahrnehmung ist es ganz ein wichtiges Thema. Wenn man heute einen Mann fragt, wo tut's dir weh, dann kommt das volle Programm. Wenn man fragt, wo geht's dir als Frau nicht gut, dann ist das auch ein Thema.
Das mit dem Magen wusste ich zum Beispiel auch nicht. Herzinfarkt ist schon vertraut. Da habe ich auch das Gefühl, da gibt es mittlerweile tatsächlich auch mehr Wissen darüber, das in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Welche Themen gibt es noch so, wo du das Gefühl hast, sie sind total unterbelichtet?
Schlaganfall ist ein großes Thema, dann
Inwiefern sind die Symptome bei Frauen andere
die
als bei
Symptome
Männern?
sind andere und auch die Ausprägung von einem Schlaganfall und in späterer Folge ist es so, dass Frauen sich besser darstellen, jetzt auch bei den Einschränkungen und sagen, nein, das kann ich schon und so weiter. Und das hat wieder zur Folge, dass bei der Pflegegeldeinstufung, da haben wir vor vielen Jahren eine schöne Studie gemacht, sich Frauen besser verkaufen. Das heißt, nach dem Schlaganfall, so also beide Männer und Frauen gleicher Schlaganfall, gleiche Lähmungserscheinungen und die Frau bekommt weniger Pflegegeld, weil sie sich besser verkauft vor dem begutachtenden Arzt, der Ärztin als der Mann. Und das ist dann wieder dramatisch, weil sie hat dann weniger Geld zur Verfügung, dass sie sich dann gesundheitliche Leistungen leisten kann, ja.
Sehr interessant. Das heißt also, in dem Punkt wollen Frauen nicht ihre Schwäche zeigen, weil
Genau.
normalerweise heißt es immer, die Männer haben ein Problem, Schwäche zu zeigen. Aber da scheint es anders zu sein, ne?
Naja, weil die Frau will ja nicht, wenn der Arzt, die Ärztin kommt zur Begutachtung, dass vielleicht die Wohnung nicht sauber ist oder wenn man sie fragt, naja, wer kocht ihnen denn? Und die sagt, natürlich kocht koche ich mir selber, ich kann alles, ja, auch wenn sie es nicht kann. Also Frauen stellen sich gerade was Haushalt anlangt viel besser dar als Männer. Ein Mann sagt schneller mal, na, kochen tue ich nicht, ja. Und das sind dann alles Punkte dahinter, die dann natürlich auch bedingen die Einstufung vom Pflegegeld. Und das ist etwas, wenn Mediziner das wissen, dass Frauen sich da besser verkaufen, dann schauen sie einfach genauer hin. Und darum ist es so wichtig, auch in der Lehre hier dieses Thema voranzutreiben.
Das in der Lehre verfolge ich schon fast 30 Jahre und muss sagen, das ist leider nicht sehr verbreitet. Ich meine, da ist man schon froh, wenn sie den biologischen Unterschied zur Kenntnis nehmen.
Ich finde es total schade, weil es liegt so auf der Hand. Es ist so offensichtlich. Und man könnte so einfach großartige Wissenschaft betreiben, wenn man dem Thema Geschlecht einfach mehr beimisst. Und da werden jetzt Forschungen gemacht, weil man heute spricht man von KI und von weiß Gott was nicht alles, ja. Aber da, gerade in der Medizin, ist immer noch dieser Unisex-Patient, der eigentlich kein Geschlecht hat, ja. Und das finde ich einfach schade, dass man da nicht drauf schaut, weil da könnten Mediziner sich wirklich und Medizinerinnen sich wirklich Lorbeeren verdienen, international. Und wenn heute in der Industrie wird das Thema schon aufgegriffen, da gibt es von Autoherstellern werden jetzt schon weibliche Dummies für den Crash-Test genommen, weil ja Frauen ganz andere Verletzungen haben bei einem Autounfall. Und die Industrie erkennt das. Für die Industrie ist das lukrativ. Ob ich jetzt hernehme Matratzenhersteller für Frauen und Männer, sei es für alle möglichen Dinge in der Nahrungsmittelindustrie sowieso, die fangen ja schon bei den Kindern an, aber dass man das noch nicht wirklich erkannt hat, das finde ich schon schade.
Wo siehst du noch große Defizite, wo die Forschung und die Medizin hinschauen muss?
Naja, vor allem, wenn ich dann schaue, gerade in Klinikbereichen oder in der Versorgung, in der Klinik sehr viel die Outcome-Forschung, warum versterben Frauen häufiger an diesen und jenen Erkrankungen, warum brauchen sie mehr zum Beispiel Blutkonserven, zum Beispiel mehr bestimmte Medikamente, warum werden Frauen in Studien nicht mit einbezogen? Ich kenne zwar schon die Antworten, aber man müsste doch einfach genauer hinschauen. Jetzt sind wir sozusagen heute 2025 und dann sind wir eigentlich alle so wissensbegierig. Gierig und in dem Thema, da sind wir eigentlich ganz am Anfang. Und ich habe 2010, 2011 den österreichischen Frauengesundheitsbericht wissenschaftlich leiten dürfen. Wir wissen es seit damals und es hat sich nichts geändert. Es hat einen Bericht 2022 gegeben und das sind ähnliche Zahlen, also nicht großartige Veränderungen. Oder im Bereich Versorgung. Wir wissen, dass die Frauen überwiegend pflegen. Es passiert nichts. Es sind alles Themen, die das weibliche Geschlecht betreffen. Würde das die Männer oder die Industrie betreffen, dann würde sich schon längst viel gewandelt haben. Aber das ist ein soziales Thema und da sehe ich so sehr eingeschränkt. Ich habe 2012 im Nationalrat wurde ich als Expertin geladen zum Thema Gendermedizin, was sollte man jetzt machen von der Politik aus? Und damals hat mir ein Politiker gesagt, naja, wüsste schon, wie denn das gehen könnte, dass die Frauen wieder gesünder leben und besser auch leben könnten, nämlich wenn sie sich auf ihre ursprüngliche Gesinnung, Haushalt und Kinder zurückkonzentrieren. Dann wären sie eh nicht überlastet und dann hätten sie eh nicht das Problem mit der Gesundheit. Also, und das merke
Das.
ich heute ganz stark wiederkommen und da muss man sich dagegen stellen.
Und das ist sehr gut nachgewiesen. Frauen, die nämlich eine Tätigkeit außerhalb des Hauses haben, haben eine sehr viel höhere Zufriedenheit und tatsächlich auch bessere Gesundheitsmöglichkeiten. Weil nicht ist so schrecklich, diese immer wiederkehrenden Arbeiten zu machen, die Wäsche immer wieder waschen, immer wieder das Gleiche und eigentlich keinen Erfolg sehen. Und da ist die Erwerbsarbeit tatsächlich sehr viel Zufriedenheit spendender.
Also ich sehe das genauso, weil wenn ich heute mich nicht entscheiden kann und ich bin im Haushalt, dann bin ich in der Gesellschaft, so wie es Immanuel Kant einmal gesagt hat, ist die Frau nicht mehr wert als der Hund im Haus. Und so etwas in heutigen Zeit, wo das Humankapital Frau gar nicht in dieser Form erkannt wird oder wieder zurückgedacht wird, weil wir haben ja schon bessere Zeiten gehabt zum Thema Gleichstellung. Und das ist etwas, das besorgt mich schon sehr. Ich habe eine Tochter, ich habe einen Sohn und ich weiß, dass mein Sohn seinen Weg gehen wird, aber bei meiner Tochter, wie sich die gesellschaftlichen Themen entwickeln, das kann ich nicht sagen, aber da muss sie schon sehr viel Mut und sehr viel Rückgrat auch mitbringen, dass sie hier durch ihr Leben geht.
Was ich ja auch bemerkenswert finde, Gendermedizin verbessert ja auch die Situation von Männern, wenn deren Lebenskontext und nicht nicht nur die Biologie berücksichtigt wird. Deswegen eigentlich ist Gendermedizin oder Gendergesundheit, wenn wir das auch als Gendergesundheitsförderung sehen, profitieren alle davon. Ne? Warum
Na,
da der
sowieso.
Widerstand so groß ist?
Na, sowieso. Naja, wenn ich mir denke, dass Morphium bei Frauen besser wirkt, dann muss ich mir überlegen, was wirkt beim Mann besser oder was hilft ihm, wenn er Schmerzen hat. Und da gibt es viele Beispiele.
Nenn
Aber
doch bitte ein paar.
Also wenn ich jetzt sage, gerade das mit dem Magen, das Thema, ja, dass die Frauen häufiger Reizdarmerkrankungen haben, dass Männer überwiegend mehr belastet sind durch zum Beispiel Allergien aus der chemischen Industrie, weil sie durch ihren Beruf da belasteter sind. Auch bei den Tumorerkrankungen ist es natürlich so, dass Männer häufiger hier bei bestimmten Tumorerkrankungen betroffen sind. Aber auch wenn ich jetzt überlege und mir die Zahlen anschaue von Suizid, ein Mann bringt sich um, dann bringt er sich um. Frauen sind da eher so, dass sie softere Varianten wählen und hier gefunden werden. Also da ist ein ganz, ganz großes Thema für mich. Warum darf der Mann nicht auch Schwäche zeigen? Oder eben, wenn man fragt, wer ist ein Organspender in Österreich? Ja, dann sind es die Motorradfahrer, männlich und jung. Oder wenn ich jetzt schaue, wenn irgendwie Schulden anstehen in der Familie, dann ist es der Mann, der sozusagen das schlechte Gewissen hat und hier als Mann versagt hat. Also das sind schon Themen, wo Männer auch genauso der Gendermedizin von der profitieren könnten als Frauen. Also diese geschlechtsspezifischen, individuellen medizinische Versorgung, das wäre heute mehr an der Zeit als denn je.
Und weißt du irgendwas so über chirurgische Maßnahmen? Weil die gelten ja immer als nein. Da gibt's keinen geschlechtsspezifischen Unterschied.
Naja, ich habe mal mit einem Herzchirurgen gesprochen, der hat schon gesagt, das Männerherz und Frauenherz ist in etwa gleich. Bei der Frau ist es ein bisschen kleiner. Anatomisch liegt das Frauenherz ein bisschen weiter herum, also hinterm Brustbein, und wird dann oft verwechselt, wenn Frauen sagen dann oft, sie haben Sodbrennen, aber es ist dann schon oft ein Herzthema, weil die Anatomie nicht ganz richtig ist. Ich meine, man kennt es auch bei bauchchirurgischen Eingriffen, ist die Fettverteilung anders. Männer haben eher das intraabdominelle Fett, Bauchfett. Frauen haben eher so diese Schwimmreifen herum um den Bauch. Also da gibt schon Unterschiede, also keine Frage. Oder auch früher hat man den Frauen, also das war so bis 2005, kleine Männerprothesen implantiert bei Gelenksersatz, weil es einfach keine Prothesen für Frauen gab. Und wenn man sich alleine die Hüfte anschaut bei der Frau, dann kann es nicht mit dem Winkel zu den Knien zusammenstimmen. Also da hat sich viel getan, das muss ich schon sagen. Also heute ist es schon...
Aber die Industrie, ne?
Es war wieder die
Eigentlich
Industrie.
Die Industrie.
Ist die Industrie, die hier erfinderisch ist und hier Dinge aufdeckt. Es geht nicht von den Medizinern aus. Es kann schon sein, dass die Mediziner hier mitwirken, keine Frage. Aber es ist vorwiegend die Industrie.
Wir haben in Salzburg einen Landtagsbeschluss, der von allen Parteien getragen wird, dass es einen gendermedizinischen Lehrstuhl in Salzburg bräuchte. Aber es gibt ihn nicht. Sehr schade. Jetzt waren wir ein bisschen bei der Biologie, aber was sind so Faktoren unserer weiblichen Rolle, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit und Krankheit haben?
Naja, wir Frauen, wir sind zwar sehr zugänglich für komplementäre Methoden und Maßnahmen, sind wir sehr zugänglich als Frauen. Aber wenn wir wirklich krank sind, ja, dann haben wir auch die entsprechende Ausrede, warum wir nicht zum Arzt gehen oder früher aus dem Spital gehen. Durchschnittlich gehen Frauen circa 1,5 Tage früher aus dem Spital hinaus bei derselben Erkrankung als Männer. Weil die Frauen dann oft sagen, na, ich muss schon wieder heim. Oder wenn ich Beispiel Reha nehme, Rehabilitation, dann sind die Männer diejenigen, die sagen, ja, wo soll ich denn hinfahren und was tut mir gut? Die Frauen sagen, na, ich muss heim, ich habe nicht so lange vorgekocht. Ja, also da merkt man schon krass den Unterschied. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und Frauen nehmen sich bei wirklich schwierigen Erkrankungen auch nicht so ernst. Die erklären sich die Schmerzen selber. Weil Frauen unspezifischere Schmerzen haben, nehmen wir das Beispiel Herzinfarkt, dann kann das Kiefer ausstrahlen oder in den Rücken, und Frauen sagen dann, ah, ich habe Rückenschmerzen, das kommt vom Rasenmähen, oder ich bin zu viel gegangen oder ich habe mich verrissen, und sagen nicht, dass es jetzt wirklich was Ernstes ist. Ich habe auch erlebt, gerade wenn Frauen wirklich prekäre Diagnosen bekommen, wo man weiß, die lebt jetzt mit der Tumordiagnose vielleicht noch ein Jahr, dann machen sich die Frauen nicht die Sorgen um sich selber, sondern um die Kinder und um das Umfeld. Das ist das Allererste. Was tue ich jetzt mit meinen Kindern? Also da merkt man schon, dass Frauen einfach durch ihr soziales Umfeld anders sozialisiert werden als Männer. Auch Studie habe ich gemacht bei chronischen Schmerzpatienten. Fragt man eine chronische Schmerzpatientin, wie sie die Freizeit verbringt, dann sagen die Frauen, ja, mit den Kindern im Haushalt, putzen, zusammenräumen und so weiter. Fragt man die Männer, dann sagen die, Ja, die Freizeit verbringe ich mit Freunden oder beim Sport, ja? Wo ich mir denke, wir Frauen könnten sich da so eine Scheibe abschneiden. Warum verzichten wir dann, wenn wir Kinder bekommen haben, auf Sport? Warum tun wir das? Warum kümmern wir uns um alles? Und der berühmte Spruch oder das berühmte Beispiel mit dem Mistkübel, nimm ihn doch mit hinunter. Frauen stellen den Mistkübel hin und denken sich, na, der Mann wird ihn schon sehen. Aber nein, er sieht ihn nicht. Man muss kurze Botschaften, nimm den Müll mit runter. Da sagen viele Frauen, okay, das tue ich mir schon selber. Das mache ich schon. Da frage ich gar nicht. Und so läppert sich alles zusammen. Da frage ich gar nicht. Mache ich mir es lieber selber, weil da bin ich schneller. Da habe ich alles erledigt und das passt dann schon.
Und dann habe ich es so, wie ich es haben wollte, weil man kann sich auch blöd anstellen und dann kriegt man den Auftrag auch nicht mehr.
Genau. Ich weiß schon, das sind stigmatisierende Beispiele, aber überwiegend, wenn wir ganz genau hinschauen, bei der Durchschnittsösterreicherin ist das das Thema, dass wir einfach alles übernehmen und wenig Nein sagen.
Was ich so interessant finde, ist, also ich erinnere mich, als Tochter war ich da auch richtig gut. Ich konnte wochenlang über den Mistkübel drüber steigen und so, gell? In der Sekunde, wo du dann selber Mutter bist und niemanden anderen mehr das machen lässt, sondern es bleibt an dir hängen, plötzlich nimmst du ihn dann natürlich mit. Aber als Kind oder als Tochter habe ich das schon auch gerne ignoriert.
Ist halt
Ganz,
immer da.
ja, genau.
Ja.
Und das sind halt so Aspekte, wo man dann in eine andere Rolle kommt und plötzlich ändert sich das Verhalten. Hast du auch geschaut, welche Schmerzmittel bei Frauen gut funktionieren?
Ja, wie gesagt, mal das mit dem Morphium ist ein wichtiges Thema, aber
Das heißt, Frauen müssten weniger Morphium kriegen bei der gleichen Wirkung, dann hätten sie auch weniger Nebenwirkungen wie Übelkeit und
Ja, genau, aber
Stopp.
aus meiner Sicht sind die Forschungen einfach da noch viel zu dünn, viel zu offen. Was schon noch ist, es hat eine schöne Studie in Amerika gegeben zum Thema Schlafmittel. Die haben Frauen ein Schlafmittel verschrieben und das war zu hoch dosiert für die Frauen. Und weißt, wie man draufgekommen ist? Indem man einfach gemerkt hat, warum sind so viele Autounfälle in der Früh mit Frauen?
Ach.
Wenn die in die Arbeit fahren, die sind am Steuer eingeschlafen. Und so hat man jetzt wieder über Autoindustrie gemerkt, dass die Frauen einfach viel zu hoch dosiert waren.
Und das heißt sozusagen, da hat das Schlafmittel noch bis in den nächsten Morgen
Genau.
gereicht. Und die Männer hatten keine Unfälle, weil das.
Genau, da hat's gepasst.
Das ist ja interessant. Also
Ja.
sozusagen nicht über die Medizinforschung und welche Verbleibedauer hat es im Körper, sondern warum
Also
sind die.
Gesundheit hängt ja so eng zusammen. Gesundheit ist ja überall drinnen. Sei es jetzt haben wir gerade vom Autofahren gesprochen, sei es vom Umweltverhalten. Ich habe vor vielen Jahren im Umweltbundesamt in Wien einen Vortrag gehalten, wo man in der Umweltpolitik auch angedacht hat, die Grenzwerte auf Männer und Frauen zu verändern. Jetzt von Abwasser, Luftverschmutzung und, und. Das war ja damals schon, das war ja vor 20 Jahren schon das Thema.
Ja, und da ist es ja auch so, dass eigentlich Frauen niedrigere Schadstoffbelastungen aushalten, weil die sich im Fett ansammeln und damit
Genau.
sozusagen viel länger bleiben, ne?
Ja, also das sind schon wichtige Themen, die man wirklich angehen könnte. Auch das Immunsystem zwischen Männern und
Ja.
Frauen ist unterschiedlich. Wenn man heute ein frühgeborenes Kind hat und das ist ein Mädchen, dann hat das mehr Chancen, um zu überleben als Buben. Und das sieht man dann später wieder. Während Covid hat man es gesehen, die Männer waren diejenigen, die auf den Intensivstationen verstorben sind. Die Frauen sind eher diejenigen, die diese Long- oder
Genau.
Post-Covid-Symptomatik vermehrt zeigen. Auch durch das Immunsystem haben wir Frauen viel mehr Autoimmunerkrankungen als Männer. Also wir leben nicht so wirklich gesund, wir Frauen. Ja, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf. Wir werden zwar älter, und da glaubt ja jeder, ja, älter ist gesünder, aber so stimmt das überhaupt nicht.
Nein.
Überhaupt nicht, weil,
Ich sage immer, wir leben länger, aber es macht nicht unbedingt Spaß.
na, genau. Weil zuerst tun wir dann den Partner pflegen, weil der Mann ja natürlich früher verstirbt. Wir kümmern uns. Ist ja auch ein super Beispiel, wenn er voraussagt, na, ich kann meinen Mann nicht pflegen, ja, das geht nicht. Dann hat die gleich den schwarzen Peter, weil warum tut sie denn das nicht? Ja, also im Umfeld, im sozialen Umfeld. Hingegen, wenn ein Mann sagt, meine Frau ist pflegebedürftig, ich gebe sie ins Heim. Na, der Arme, ja, na, da müssen wir schon schauen. Also das beginnt schon an, wenn ein Mann mit einem Kinderwagen am Spielplatz geht, da wird schon ganz anders agiert. Und wenn man dann einen Pflegeplatz braucht, dann ist es auch beim Mann verständlich, ist ja klar.
Also es zieht sich durch,
Ja.
dass die Frauen da ein bisschen benachteiligt sind. Ich sage immer, wenn in der Medizin Männer und Frauen gleich behandelt werden, ist das ein großer Fehler.
Ja, genau.
Das ist nicht das Ziel, die Gleichbehandlung, sondern dass es geschlechtsspezifisch passiert, ne?
Genau.
Auch mit allen Präventionsangeboten.
Genau. Na, man sieht das in allen Bereichen, und wenn man die Mediziner, Medizinerinnen fragt, die draußen in der Praxis arbeiten, die wissen ja drum, aber es steht nirgends.
Ja, es ist
Das
nicht
ist ja das
systematisch.
Schade. Ja, das ist, wenn man mit
Nicht.
einem Anästhesisten spricht, mit einer Anästhesistin, die weiß ganz genau, Fett, Wasser, Haushalt, Muskel, wie viel Spritze, die tut das noch Gewicht dosieren. Oder auch in der Intensivmedizin, da wird alles auf Gewicht umgerechnet. Aber wenn man ganz normal auf einer Abteilung ist, dann ist es der Mann und die Frau quasi, der Patient.
Der Patient.
Der Patient, nämlich nicht die Patientin, sondern der
Der
Patient.
Patient. Ich habe das von Gynäkologen gehört.
Ja, der
Und da
Patient.
kriege ich Ausschlag. Meine
Obwohl,
Patienten.
ja, genau. Mit der gendergerechten Sprache ist es auch nicht weit her. Aber Sprache macht Bilder und Sprache macht Wirklichkeit, und so sehen wir es, ja. Aber ich sage immer, wir werden noch 100 Jahre brauchen, bis wir hier wirklich weiterkommen. Und wir wissen seit 20, 30 Jahren, und es tut sich nichts. Das finde ich einfach so schade, weil wir haben so viele Universitäten hier in Österreich, und es wird dem Thema nicht viel Stellenwert beigemessen. Dabei wäre so ein Output drinnen. Und das finde ich einfach schade, weil es geht ja auch um den Nachwuchs. Ich brauche ja auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich dem Thema annehmen und dann sagen, mal, was kann man denn verbessern? Weil es geht ja um unser aller Lebensqualität in dem Land.
Das Problem ist aber, dass sozusagen, wenn sich ForscherInnen darum bemühen, werden sie nicht so ernst genommen in der Scientific Community. Dieses Gender-Thema ist, das machen wenn Frauen und damit kriegt man keine Impact-Punkte bei Publikationen, das als ob es nicht so interessant wäre oder wichtig wäre. Und das verstehe ich auch nicht, weil tatsächlich bei uns rufen im Frauengesundheitszentrum auch Frauen an, die sagen, ja, ist das jetzt das richtige Medikament für mich oder nicht? Wieso weiß das mein Arzt nicht? Ich habe darüber gelesen, ne?
Ja, genau.
Und tatsächlich wäre das ja wichtig, welche Schmerzmittel sind hilfreich oder so.
Ja, hast
Und
völlig
in
recht.
welcher Dosierung.
Völlig recht.
Annemarie, was würdest du Frauen empfehlen, wenn sie geschlechtsspezifische auch Empfehlungen oder Informationen zu ihrer Behandlung haben wollen?
Also ich würde auf alle Fälle mal den Arzt oder die Ärztin fragen, passt das Medikament zu mir? Wenn ich keine Antwort kriege, dann frage ich den Apotheker, die Apothekerin. Also wo die Nachfrage da ist, dann wird sich was entwickeln. Nur so, nur so. Und was ich natürlich auch machen würde, ist, dass ich mir selber als Frau bewusst werde, dass ich andere Symptome habe, dass ich mich ernster nehmen muss, dass ich in Situationen, wo es prekär ist, überlegen muss, ist das das richtige Verhalten, das ich jetzt an den Tag lege, oder ist mir das brave Mädchen anerzogen worden? Auch wenn ich merke in der Gesellschaft, ich werde als Frau nicht so ernst genommen, wirklich die Schultern zurück und gerade und einfach einfordern. Es wirkt, und wenn das mir das persönlich nicht so gelingt, dann den einen oder anderen Mentor, Mentorin sich nehmen und einmal hinterfragen, was brauche ich eigentlich? Ich habe selber in meinem Leben gute Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen gehabt, die mir gezeigt haben, hallo, da ist ein Weg, du kannst ihn einschlagen oder gehst in den. Und das ist doch schön, wenn man dann letztlich zum Erfolg kommt und man bekommt Hilfe. Also ich habe sehr viele Mentoren gehabt in meinem Studium, in meiner Ausbildung, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, na, Frau Dieblinger, was können Sie denn jetzt schon als Soziologin? Ich habe sagen müssen, gar nichts. Ja, dann kommen Sie zu mir mal, mach mal ein Projekt, mach mal was gemeinsam, tun mal was. Dann kommt man in die Szene rein. Das ist dasselbe dann auch, wenn ich mich um einen Job bewirb, wenn es ums Gehalt verhandeln geht, dann sind die Frauen diejenigen, die den Mund halten und noch dankbar auch sind für das, was sie bekommen. Und das geht nicht. Jede Frau, die heute in Management geht, Coaching, wo bewegt sich der Range? Wo bin ich glaubwürdig? Wo bin ich authentisch? Oder wo gehe ich zu billig quasi durch? Das geht ja nicht. Also da müssen schon Frauen noch viel lernen. Also da ist noch viel drinnen.
Anna-Maria Diblinger, Gender-Medizin-Forscherin, Dozentin an verschiedenen Medizin-Unis. Und ich freue mich sehr, Anne-Marie, über dieses Gespräch. Und ich glaube, wir werden jetzt alle etwas unbequemere Patientinnen, wenn wir fragen, wirkt das bei mir eigentlich, das Medikament? Ich danke
Genauso.
dir sehr.
Genauso soll es sein. Ich danke dir auch sehr.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.